Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
32 Grad heute und Sie bleiben trotzdem am Radio sitzen. Das finde ich ganz großartig und tapfer. Guten Morgen. Ja, wenn Sie heute Nacht gut durchgelüftet haben, die Wohnung, dann lässt es sich wahrscheinlich auch aushalten zu Hause. Heute, danach dann natürlich Fenster zumachen, Vorhänge zu, wenn das geht bei Ihnen. Und sich auf ein spannendes Programm freuen. Sie können also auf jeden Fall hier dranbleiben, weil wir Sie informieren werden über zum Beispiel die Meteoriteneinschläge auf dem Mars. Ganz am Ende dieser Sendung, Radio 1, die Profis, geht es genau darum, was Sie vielleicht noch nicht wussten, ich nämlich auch nicht. Man kann anhand der Zahl der Meteoriteneinschläge das Alter eines Planeten bestimmen. Und das lassen wir uns genau erklären um kurz nach 11:30. Dann geht es um Fußballnationalismus. Wir fragen mal, was ist eigentlich so schlimm an Schwarz-Rot-Gold-Fähnchen? Gibt es vielleicht Leute, die aus andere nationalistischen Gründen die deutsche Nationalmannschaft ablehnen? All diese Fragen lassen wir uns mal von einer Ethnologin erklären. Es geht um eine bessere Krebstherapie dank Bluttests, die zumindest dafür sorgen kann, dass Sie nach Ihrer Bestrahlung nicht mehr so häufig zurück müssen in die Röhre oder zum Röntgen, um zu gucken, ob das alles angeschlagen hat. Und gleich in einer halben Stunde geht es um plastikfressende Pilze. Freuen Sie sich drauf.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
André, erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Und woher rufst du an?
Aus Weißensee.
Warst du schon dieses Jahr auf der Freiluftbühne unterwegs? Bei Konzerten?
Im Kino waren wir schon.
Mhm. Habt ihr was Schönes gesehen?
Ja. Ich kann nicht mal sagen, was.
Das geht mir auch immer so. Ja,
Das Gefühl war gut.
Ja, ich kenne das. Ich lese ein Buch und möchte es dann hinterher jemandem empfehlen und merke gerade, dass mir der Autor nicht einfällt. Passiert dir das auch?
Alles aufschreiben.
So ist es. André, erstmal herzlichen Dank, dass du mitmachst hier. Ich kann dich vorwarnen, du musst ja 3 richtige Fragen beantworten, bevor du das Buch kriegst. Der erste hat es immer am schwersten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir ein paar Tricks hier eingebaut haben. Also genau hinhören. Hier kommt Frage Nummer 1.
Schmetterlinge wollen nicht weit fliegen. Sie sind schön, aber faul. Schmetterlinge. Wie viele andere Tiere gehen auch Insekten auf Wanderschaft, um zum Beispiel ihre warmen Winterquartiere zu erreichen. Dabei legen sie große Strecken zurück. Von Nordeuropa über die Pyrenäen bis nach Spanien und sogar Marokko. Ein Forschungsteam vom Botanischen Institut Barcelona wollte jetzt herausfinden, wie weit Schmetterlinge im Laufe ihres Lebens fliegen. Das Ergebnis? Die bunten Falter halten sich ausschließlich um ihren Geburtsort auf. In einem Radius von exakt 6 Kleingärten. Und das, obwohl sie anatomisch zu größeren Langstreckenflügen in der Lage wären. Das heißt, die Schmetterlinge sind einfach faul und wollen nicht weit fliegen.
Ich habe dich da kurz lachen hören, André.
Das ist eine der schweren Fragen.
6 Kleingärten ist gut, ne?
Naja, richtig.
Mhm. Die zählen ganz genau ab. Ja, könnte eine Falle sein, ja.
Richtig.
Also Schmetterlingsfalle.
Vom Grundsätzlichen könnte man ja ausgehen, dass die Schmetterlinge wirklich sehr begrenzt, im begrenzten Radius unterwegs sind. Mhm. Aber so eine Studien, die werden ja meistens was ziemlich Heftiges darbieten, was man nicht rechnet. Deswegen denke ich mal, doch weiter.
Doch weiter, und damit hast du recht. Ja, interessant ist, wie die das, also man weiß schon von den Monarchfaltern, dass einzelne Tiere bei Wanderungen in Nordamerika bis zu 3600 Kilometer zurücklegen. Ja, muss man sich mal vorstellen, diese zarten kleinen Tiere, die man ab und zu auf dem Balkon sieht, 3600 Kilometer. Und jetzt haben Forscher erstmals nachgewiesen, eine Gruppe Distelfalter konnte sogar den Atlantik von Westafrika nach Südamerika überqueren. Das ist eine Strecke von 4200 Kilometern. Wie finden die Forscher das raus? Die haben da nicht kleine Sender auf den Schmetterling gebunden, sondern sie haben das Genom der Falter untersucht und wussten dann, aha, die kommen definitiv aus Afrika. Und die Pollen, auch die Pollen, die Schmetterlinge, die auf den Schmetterling klebten, waren definitiv aus Afrika. Ist das nicht unglaublich, André?
Ja,
aber
definitiv.
War. Genau. Frage Nummer 2.
Opernsängerin pfeifen wie Mäuse. Mehr Maus als Mensch? Wenn Opernsängerinnen die höchsten Töne eines Liedes trällern, nutzen sie dazu eine Pfeifstimme. Ein Mechanismus ganz ähnlich zum Ultraschallgesang von Mäusen und Ratten. Herausgefunden hat das ein Forschungsteam aus München, in dem es den Opernsängerinnen beim Singen mit der Kamera in den Hals geschaut hat. Und tatsächlich, ab dem hohen C mit einer Tonfrequenz von 1047 Hertz pfeifen die Sängerin die Töne. Genauso wie auch Mäuse und Ratten ihre Töne abgeben. In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden herausfinden, ob Opernsängerinnen ein gemeinsames Gen mit Mäusen und Ratten haben, das anderen Menschen fehlt, um diese hohen Töne erzeugen zu können.
Ja, ich denke mal, schade, dass wir jetzt dich nicht sehen können, André. Du machst ein ganz fröhliches Gesicht. Ne?
Ja, ja, das ist kaum zu glauben, aber also ich habe keine Ahnung, ich sage trotzdem ja. Mhm. Wird so sein.
Genau, und das hätte ich auch nicht gewusst, aber das stimmt nicht, was du sagst.
Nein!
Nee, also man muss zunächst einmal überhaupt die Theorie kennen, dass Sängerinnen, Opernsängerinnen Töne pfeifen, die hohen Töne. Ja, ich kannte die nicht, du wahrscheinlich auch nicht, nehme ich mal an. Ne? Nee. Und dann muss man gucken, okay, wurde das untersucht? Und dann haben die das untersucht und dann haben die auf den Aufnahmen gesehen, dass die Stimmlippen auch beim Singen der hohen Töne vibrieren, hat also mit Pfeifen nichts zu tun, sondern das geht nur durch ganz viel Training und Übung. André, war trotzdem schön.
Ja, wieder was gelernt.
Ja,
schönen Dank.
Genau. Ne, und mach dir ein ganz schönes, heißes Wochenende.
Danke sehr.
Mach's gut. Jo, tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier, wen haben wir denn hier mal? Klaus hätten wir hier. Morgen, Klaus.
Guten Morgen.
Oh, Klaus, du klingst ja so fern. Hast du einen Freisprecher oder kannst du direkt ins Telefon?
Moment, ich schalte mal um.
Ja, ist immer besser. Hören die anderen dich auch gut?
Ja, mein Handy ist an der Ladestation.
Aber verstehe. Nicht so viel sonst merkt immer ganz Berlin und Brandenburg, wie groß deine Wohnung ist, Klaus.
Die ist aber gar nicht so groß. Also insofern.
Das heilt nämlich so dann.
Enttäuschen.
Geht's dir gut?
Ja, es geht ganz gut.
Wie
ja.
war's? Hast du gestern Fußball geguckt?
Ein bisschen war es, aber ehrlich gesagt fehlt mir da immer so ein bisschen das Interesse, über lange Zeit dazu zu gucken. Mhm. Und das Ende habe ich leider verpasst. Das soll ja dann sehr spannend gewesen sein, aber ich habe schon andere Sachen geguckt.
Ja. Nee, das soll man auch nie vergessen, dass irgendwie bei dem angeblichen Fußballfieber, was immer die Fußballnation ergreift, es gibt dann doch immer jede Menge Menschen, die sagen, Leute, geht mir nicht auf die Nerven damit. Ne? Also ich gucke mal zu, wenn irgendwie Finale ist oder so. Aber ich muss nicht jedes Mal dabei sein. Ne? Bist du so einer?
Ja, genau. Mhm. Wenn es nach mir ging, dann würde es Elfmeterschießen reichen.
können wir einfach mal vorschlagen. Wir werden das mal vorschlagen.
Ist vielleicht ein bisschen gemein für die Spieler.
Nein, das ist, ja, ja. Klaus, die dritte Frage kommt ja. hier.
Neandertaler kümmerten sich um Kinder mit Down-Syndrom. Sozialen Zusammenhalt gab es schon in den Neandertaler-Gemeinschaften. Das zeigen Knochenfunde aus Spanien. Die Forschenden haben die Überreste eines ungefähr 6 Jahre alten Neandertaler-Kindes untersucht. Das Besondere? Die Knochen weisen angeborene Verformungen auf, die sich insgesamt nur mit dem Down-Syndrom erklären lassen. Dadurch war das Kind vermutlich schwerhörig und hatte einen gestörten Gleichgewichtssinn. Dass es trotzdem so alt werden konnte, können die Forschenden nur damit erklären, dass die Neandertaler-Gemeinschaft die Mutter bei der Pflege und Ernährung des Kindes unterstützt hat.
Mhm. Ja, ich denke, das stimmt mit Sicherheit. Mhm. Die Neandertaler waren ja irgendwie Multitalente und deswegen denke ich schon, die haben da keinen verlassen, wenn es irgendwie möglich war.
Schöne Erklärung und stimmt auch. Halt. Ja, man wusste bereits aus früheren Studien, dass sich Neandertaler um ihre Kranken und Verletzten gekümmert haben. Und diese Knochenfunde aus Spanien jetzt, die legen auch nahe, und das muss man immer dazu sagen, das sind ja keine endgültigen Beweise, sondern das sind, ne, man geht gut begründet davon aus, dass sich die Neandertaler nicht aus Eigennutz um ihre Mitmenschen gekümmert haben, weil sich das Neandertaler-Kind ja nur schwer bei seiner Gemeinschaft revanchieren konnte, sondern aus Mitgefühl. Und mir hilft das ganz besonders, weil meine Frau ja auch ab und zu mir sagt, du Neandertaler. Klaus, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen, ist zwar nicht besonders dick, 121 Seiten, aber beim renommierten C.H. Beck Verlag erschienen Insekten, die heimlichen Herrscher der Welt von Klaus Hohnemichel. Der Titel sagt alles, dieses Buch gibt einen leicht verständlichen Überblick über das geheimnisvolle Reich der Insekten und seine erstaunlichen Bewohner. Aber ich versuche dir das jetzt noch abzuluxen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Na, du kannst jetzt, stört keinen, einfach sagen, Spiel zu Ende, schick mir das Buch. Oder du willst noch eine Frage, dann hast du am Ende entweder beides, Buch und Abo, oder beides verloren.
Nee, wenn ich das nach Jahren schon mal geschafft habe, endlich mal dran zu kommen, dann mache ich das auch bis zum Ende.
Okay, hier kommt die Frage Nummer 4.
Riesenechsen schützen australische Schafe. Statt Hütehund eine Hüte-Riesenechse? Sowas gibt es nur in Australien. Rosenbergwarane leben in Buschlandschaften im Süden Australiens und können bis zu 1,5 Meter lang werden. Eine Studie der University of Cambridge zeigt jetzt, die Riesenechsen schützen vermutlich Schafsherden. Und zwar vor Parasiten. Schmeißfliegen legen ihre Eier gerne auf Schafen ab. Die Larven der Fliegen fressen tiefe Wunden in die Schafe, an denen die Tiere oft sterben. Generell vermehren sich die Parasiten besonders gut auf Aas in der Umgebung. Und da kommen nun die Echsen ins Spiel. Indem die Rosenbergwarane Aas fressen, verhindern sie, dass sich die Fliegen zu stark vermehren und ihre Eier wiederum auf den Schafen ablegen können. Sie beschützen die Schafe also indirekt vor Parasitenbefall.
The moment of truth has arrived, ladies and gentlemen.
Ja, ich denke auch, das stimmt mit Sicherheit, weil Warane haben ja wie Krokodile im Prinzip. Sie fressen alles, was kleiner ist. Die Schafe, die gesunden Schafe können sie da nicht fressen. Also fressen sie die Kadaver. Und die haben ja keine Probleme. Also zum einen sind Warane ja giftig, die haben Giftzähne. Und zum anderen können die alles essen. Deswegen.
Klaus, für mich bist du der wahre Europameister.
Yeah. Bestimmt nicht.
Tatsächlich.
Ich liege so oft daneben bei den Fragen. Ich habe einfach Glück und zwei Fragen, die ich mit Ja beantworten konnte. Das ist auch selten.
Na, stell mal dein Talent hier nicht unter den Scheffel. Du hast vollkommen richtig das alles gesagt. Die Warane vermindern die Anzahl der Parasiten effektiver als zum Beispiel Fuchs oder Katze. Wie groß die Auswirkungen tatsächlich sind, das muss noch untersucht werden. Wie haben die Forschenden das rausgefunden? Sie haben eine tote Ratte als Köder ausgelegt und beobachtet, welche Aasfresser waren schnell vor Ort und wie viel wurde von der Ratte gefressen und der Rosenbergwaran war einfach ganz vorne. Klaus, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Freue mich sehr, dass du mitgespielt hast. Hast du an diesem heißen Wochenende was Besonderes vor?
Ich wollte noch ein bisschen Essen machen, aber das muss, glaube ich, bis morgen warten.
Alles klar.
Ansonsten, nee, ich habe schon schöne Sachen vor.
Sehr gut, dann wollen wir gar nicht weiter insinieren hier. Danke fürs Mitspielen, bis zum nächsten Mal, Klaus. Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Ja, ich hab zu danken.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ich erzähle Ihnen jetzt nichts Neues, wenn ich sage, Plastik in den Weltmeeren, Plastikmüll auf Feldern, in Flüssen und in Seen, das wäre selbst dann noch ein Problem für die Umwelt und damit für uns alle, wenn wir ab heute sofort weltweit keinen Kunststoff mehr herstellen würden. Warum? Plastik ist langlebig. Den meisten Abbauorganismen schmeckt es einfach nicht, um es mal so salopp und wenig wissenschaftlich auszudrücken. Weshalb wir heute noch Plastik finden, das vor vielen Jahrzehnten in die Umwelt gelangt ist. Zumindest im Labor wurden jetzt Pilze beobachtet, die Plastik zersetzen können. Welche Pilze das sind und welche Art Kunststoffe die abbauen können, das kann uns Professor Hans-Peter Grossart verraten. Er ist aquatischer mikrobieller Ökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Herr Grossart, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Pilze, die Plastik fressen, das kommt mir bekannt vor. Geht es hier um was ganz Neues oder nur um andere Pilze?
Es geht darum, dass wir aquatische Pilze charakterisiert haben. Und vor allen Dingen im Süßgewässer ist das so noch nicht nachgewiesen worden. Und wir haben eine große Anzahl von Pilzen isoliert aus den Gewässern hier in der Umgebung des Stechlinsees. Und dabei haben wir festgestellt, dass sie ein sehr hohes Potenzial haben, entsprechende Enzyme zu produzieren, die auch im Plastikabbau beteiligt sind.
Mhm. Ihre Studie trägt den schönen Titel Erschließung des Pilzpotenzials, biologische Regeneration von Kunststoff und Gummi durch potente Pilze. Wie heißen denn die potenten Pilze?
Die potenten Pilze sind aus der Gruppe von Fusarium, Penicillinium, Botryotina und auch Trichoderma. Und wir haben jetzt die Genome angefangen zu sequenzieren und damit kennen wir dann auch die entsprechenden Pilzarten. Das sind im Prinzip sehr allgemeine Gruppen. Die kann man in vielen Gewässern, aber auch teilweise in terrestrischen Gebieten finden. Also das ist selbst nichts Neues. Mhm. Aber wir haben eben die Hypothese gehabt, dass Pilze ein hohes Potenzial für einen Polymerabbau haben. Und darunter fallen dann auch Plastikkunststoffe und somit mit abgebaut werden können.
Welche Kunststoffe genau können diese Pilze abbauen? Was haben Sie da beobachtet?
Also was wir beobachtet haben, ist, dass besonders Polyurethan, das sind diese Bauschaumstoffe, gut abgebaut werden. Polyethylen schlechter, aber auch Reifengummi kann relativ gut abgebaut werden. Da hängt es aber dann immer von der Konzentration von schädlichen Substanzen im Reifengummi selbst ab.
Wir sind ja eine Wissenschaftssendung, Sie können da ruhig ins Detail gehen. Wie genau machen die das? Wie bauen Pilze Kunststoffe ab?
Ja, der Abbau dieser sehr langkettigen Kohlenstoffe ist relativ kompliziert und bedarf eben verschiedenster Enzyme, zum Beispiel Lakasen, Peroxidasen haben wir gefunden, die diese Kohlenwasserstoffkette in kleinere Teile zerkleinern und die dann letztendlich mit verstoffwechselt werden können. Also im besten Fall entsteht dann einfach CO2.
Mhm. Und warum machen die das? Was haben die Pilze davon?
Na, im Prinzip ist jeder organische oder Kohlenwasserstoff ist eine potenzielle Energiequelle und das machen sie, um eben dann auch Energie zu bekommen. Es ist aber so, bei diesen sehr kohlenstoffreichen Verbindungen ist die Energieausbeute relativ gering und deswegen passiert auch dieser Abbau meistens nur als Co-Metabolismus.
Was heißt das?
Ja, wir haben gesehen, dass man den Abbau durch leicht verfügbare Kohlenwasserstoffe wie zum Beispiel Glucose sehr stark beschleunigen kann. Also die können dann auch einfach besser wachsen, mehr Biomasse produzieren und sind dann auch besser im Abbau von diesen eher refraktären Kohlenwasserstoffen.
Einen Pilznamen habe ich mir gemerkt von den vielen komplizierten, das war Penicillin, richtig?
Penicillium, genau, die Gruppe.
Also einfach mal ein paar tausend Liter Penicillium in die Weltmeere und Flüsse kippen und nach ein paar Jahren ist alles Plastik auf der Erde aufgelöst?
Das wäre ein schöner Gedanke. Ich denke nicht, dass es so funktionieren wird. Wir haben natürlich festgestellt, dass der Abbau auch bestimmte Umweltbedingungen braucht. Also es ist immer besser, hohe Temperaturen zu haben, genügend Nährstoffe, damit eben auch die Pilze wachsen können, Biomasse bilden können und dann auch recht potent sind im Abbau dieser Polymere, dieser Plastikpolymere.
Also es ist gut zu wissen, was die können und welche Mechanismen da stattfinden, aber die Welt retten sie damit jetzt noch nicht?
Nee, das nicht unbedingt, aber man könnte natürlich diese Organismen auch in industriellen Verfahren anwenden, um dann gezielt Plastik zum Beispiel auf der Mülldeponie oder in Kläranlagen oder in anderen industriellen Anlagen abzubauen. Denn dort kann man ja die Umweltbedingungen relativ gut kontrollieren. Ich kann die Temperatur variieren, ich kann Nährstoffe dazugeben. Mhm. Und so verhindere ich, dass das Plastik eigentlich in die Umwelt kommt. Und ich würde auch anmerken wollen, dass die beste Strategie immer das Verhindern der Plastikproduktion, der Freisetzung in die Umwelt natürlich ist.
Sagt Professor Hans-Peter Grossart, er ist aquatischer mikrobieller Ökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Herr Grossart, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank auch.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Die Wissenschaft sucht auf der einen Seite nach Impfungen gegen Krebs, damit Krebs möglichst gar nicht erst auftritt. Und auf der anderen probiert man immer neue Therapiemethoden aus, um zum Beispiel die negativen Folgen von belastenden Verfahren, denken Sie mal an die Chemotherapie oder Bestrahlung, möglichst reduzieren zu können. Denn nach einer Radiotherapie, also wenn Ihr Tumor mit Strahlen zerstört wird, dann müssen Sie ja danach wieder zum Röntgen oder in die Röhre, damit die Ärzte nachschauen können, ob das Erfolg hatte, ob der Tumor weg ist. An der Uni Zürich hat Michael Krauthammer nun eine weniger belastende Methode entwickelt. Er ist dort Professor für medizinische Informatik. Herr Krauthammer, guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank.
Sie wollen mit einem Bluttest rausfinden, was noch da ist vom Tumor. Wie geht das genau?
Ja, das Neuartige am Bluttest ist, dass wir die Erbgutschnitzel des Tumors.
Oh, wir haben die jetzt. Ich muss leider Sie unterbrechen. Die Verbindung ist leider wirklich nicht gut.
Ah, okay. Warten Sie schnell.
Ja.
Da einen Moment.
Da sind irgendwelche so. Das pumpt so ein bisschen. Das klingt auch sehr dumpf. Ich überbrücke das mal hier. Ich hoffe, dass Sie nicht in ganz.
Ist das ein bisschen besser?
Das ist schon viel besser. Sie sind ans Fenster irgendwo geilt wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Klingt sehr gut. Also verzeihen Sie, also nochmal die Frage, wie genau geht das mit dem Bluttest?
Also die Erbgutschnitzel des Tumors, der Tumor hat auch Erbgutschnitzel und die werden ständig ins Blut abgegeben.
Erbgutschnitzel?
Genau. Und das sind also so die so kleine Teilchen und die werden jetzt neu im Blut des Patienten überwachen können.
Das ist also sozusagen, wie würden Sie das nennen, eine Signatur des Tumors, der damit quasi im Blut sagt, ich bin da und ich bin in der und der Stärke da?
Genau. Und jeder Tumor hat ein bisschen eine andere Signatur und wir können das eigentlich sehr gut überprüfen. Ja.
Warum hat man das nicht längst gemacht? Weil Bluttests sind ja gang und gäbe.
Ich denke, das Neue dieses Bluttests ist, dass wir eben diese Erbgut eigentlich überwachen können und diese Technologie, diese Erbgutschnitzel auch wirklich zu überwachen, zu sequenzieren, das ist wirklich erst seit ein paar Jahren so effizient möglich.
Die Technik hat sich weiterentwickelt. Nun geht Bluttesten, das kann sich jeder denken, natürlich schneller als Röntgen oder MRT, ist vermutlich auch preiswerter, man muss nicht auf Termine warten so lange. Aber ist das Verfahren auch genauso zuverlässig wie die bisherigen bildgebenden Verfahren?
Das Verfahren ist neu und muss noch so entwickelt werden, dass sie auch die kleinsten Mengen von diesen Erbgutschnitzeln überwachen kann. Es ist also daher oft so, dass die Therapie jetzt noch, also diese Diagnostik noch zusammen mit dem bewährten bildgebenden Verfahren verwendet wird. Aber es ist schon gezeigt worden, dass in gewissen Situationen diese neue Methode, die zum Beispiel die Rückkehr des Tumors früher erkennen kann, als die bestandenen bildgebenden Verfahren.
Glauben Sie, diese Methode würde sich auch zur Krebsfrüherkennung eignen, sodass ich mir als Mann etwa künftig die unangenehme rektale Untersuchung sparen könnte und Frauen die Mammographie?
Das ist natürlich die große Hoffnung, dass das möglich ist. Das wäre natürlich ein riesen Fortschritt für die Medizin, für die Prävention des Krebses. Und tatsächlich gibt es erste Verfahren, die ganz ähnlich funktionieren wie unser Test, die eine Genauigkeit haben, die eben diese Früherkennung ermöglichen. Man muss sich ja bewusst sein, dass dieser Test dann wirklich ganz genau gut funktionieren müsste, damit wir nicht eine falsche Angst in der Bevölkerung führen, die da diesen Test als Früherkennung durchführen würden.
Und für alle, die mehr darüber wissen wollen, sage ich einfach mal den schönen langen Namen der Studie: Longitudinal Cell-Free DNA Characterization by Low Coverage Whole Genome Sequencing in Patients Undergoing High Dose Radiotherapy, in der Fachzeitschrift Radiotherapy and Oncology veröffentlicht. Und dazu der Autor selbst, Professor Michael Krauthammer, Mediziner und Professor für medizinische Informatik an der Uni Zürich. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm von Radio 1.
Herzlichen Dank.
Ich war auf dem Land bei der Familie, bin gestern Nachmittag zurückgekommen nach Berlin und habe mich eigentlich gefreut, ja, so zum Viertelfinale der Europameisterschaft. Berlin war ziemlich schwarz-rot-gold, also überall waren Leute unterwegs zur Fanmeile mit diesen albernen Hüten, natürlich in Fan-Trikots etc. pp. Es soll ja Leute geben, die stören sich daran und sagen, jegliches Fahnenschwenken, das sei Nationalismus. Und Nationalismus ist per se schlecht, weil zu sagen, meine Nation ist besser als deine, das sei das Gegenteil von Völkerfreundschaft. Fragen wir einfach mal nach, was die Wissenschaft dazu sagt. Die Ethnologin Irene Götz ist Professorin am Institut für empirische Kulturwissenschaften und europäische Ethnologie an der Uni München. Frau Götz, guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag.
Zu Anfang der EM, da haben ja viele geschrieben, na, die Fans gehen diesmal aber eher sparsam um mit unseren Landesfarben. Würden Sie sagen, zum Viertelfinale war das immer noch so?
Nein, ich glaube, das Viertelfinale hat nochmal alle Kräfte mobilisiert. Sie haben es ja gerade angesprochen, die Fanmeilen waren geziert, dekoriert mit den Flaggen, mit bemalten Gesichtern, mit Fantrikots. Es gab überall Fanmeilen in Stuttgart, muss das, ja, man hat es ja in den Medien gesehen, ganz massiv gewesen sein. Und ich kann es nur selber sagen, gestern war eine enorme Begeisterung beim Public Viewing, auch in München. Und ich glaube, das hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen zum Viertelfinale.
Sind denn, und das ist ja die Kernfrage bei uns jetzt, sind Wettkämpfe zwischen Nationen, sind die immer auch nationalistische Wettbewerbe im negativen Sinne, wo wir Deutschen es den Spaniern, den Engländern, den Holländern endlich mal zeigen können oder auch nicht?
Ja, das ist ambivalent. Natürlich sind es nationalistische Wettkämpfe, wo auch Identifikationen mit dem eigenen Land stattfindet und wo starke Konkurrenz einmal richtig ausgelebt werden kann, wie so eine Art Ventil. Zum anderen würde ich sagen, wenn es friedlich bleibt, wenn es ein friedliches Ventil ist, ist es eine Möglichkeit, einfach auch mal spielerisch Nationalismus zu zeigen. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch, aber wir wissen ja auch seit dem Sommermärchen 2006, dass dieser spielerische, dieser Partynationalismus uns als ein relativ neues, unbeschwertes Phänomen erschien. Ich sage bewusst erschien, weil sich das möglicherweise auch in anderen Kontexten völlig verändert hat.
Was hat sich denn verändert seit 2006?
Ja, wir haben Zunahme von Rechtsnationalismus wieder, der uns gerade in Deutschland in den weiteren Nachkriegszeiten weniger gegeben schien, zum Glück. Seit 2006 haben wir Pegida, wir haben AfD, wir haben auch in Europa überall ein Erstarken der Rechten, die sich ja ganz bewusst auf die Nation und das in einem völkischen Sinne auch beziehen. Also diese Idee, wir sind das Volk, wir sind ein Volk, hat wieder eine ganz stark ausgrenzende Wendung. Und deswegen ist natürlich vielleicht auch eine gewisse Skepsis beim Flaggeschwingen wieder da bei vielen, die sagen, ja, das bereitet ja diesen völkischen Nationalismus und Rassismus auch Tür und Tor.
Aber wenn diejenigen, die die Nation völkisch definieren, die also nur weiße, in Deutschland geborene Menschen ohne Migrationshintergrund zur Nation zählen, die fiebern ja gar nicht mit für die deutsche Mannschaft. Björn Höcke etwa sagt, er schaue schon seit 2014 keinen Fußball mehr. Entlastet das nicht auch den Fußballnationalismus, weil man sagen könnte, wer jetzt hinter dieser diversen deutschen Mannschaft steht und deshalb im Stadion sein Fähnchen schwenkt, der kann ja per se kein Rassist sein?
Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht, weil Fußball ist immer nur eine Momentaufnahme, aber natürlich eine sehr politische. Und am Fußball, an Fußballmeisterschaften hängen sich solche Aussagen eben auf, die, weil sie so medial sind, weil jeder hinschaut, auch so eine starke Wirkung haben. Also Björn Höcke und Co., das ist natürlich eine Propaganda für ihre rechten und nationalistischen Thesen. Und ich denke auch, dass wir seit 30, 40 Jahren überall, Frankreich hat es eigentlich als erstes vorgemacht, dass wir international belegte Nationalmannschaften haben, wo sozusagen Deutsche, Franzosen jeweils mitspielen, die woanders herkommen, die vielleicht sogar Abkömmlinge von Geflüchteten sind, die schwarze Hautfarbe haben. Und das zeigt eigentlich, wie bunt unsere Gesellschaft ist. Und ich glaube, ein ganz großer Teil unserer Gesellschaft steht ja dahinter und fiebert mit diesen bunt besetzten Mannschaften mit und zeigt eben auch ein anderes Bild, sowohl von Deutschland, von Frankreich, von Spanien, das international ist und straft eigentlich diese Idee völkischen Nationalismus Lügen.
Nun spielt heute die Türkei, Sie kennen die Kontroverse um den Wolfsgruß eines Spielers, also den Gruß der grauen Wölfe, rechtsradikale Gruppen aus der Türkei. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich Fußball, weil eben alle hinschauen auf die Stadien, politisch missbrauchen lässt. Diese Diskussion ist sehr bezeichnend, weil ein Spieler sagt, naja, das ist ein unschuldiges Symbol seiner nationalen türkischen Identität. Gleichwohl ist eben der Wolfsgruß in Österreich verboten. In Deutschland sind die grauen Wölfe von dem Verfassungsschutz beobachtet. Das ist eine rechtsextreme Gruppierung, die aber in der Türkei Türkei eine Vertretung hat, die mit Erdogan regiert. Und da sieht man, wie komplex das Problem ist. Und selbstverständlich, also diese Sperrung des Spielers hat eben damit zu tun, dass wir im Fußball und in der Politik uns wehren wollen gegen antidemokratische und rechtsextreme Kräfte. Natürlich sagt der Spieler, er hat es so nicht gemeint. Er hat einfach sein Türkischsein betonen wollen. Aber es gibt eben keine unschuldigen politischen Symbole, wenn sie eben in anderen Kontexten für Rechtsextremismus stehen. Und man sieht, wie stark Politik und Fußball vernetzt ist.
Und wer mehr dazu sehen, werden wir heute Abend 21 Uhr. Da geht es in Berlin, Türkei gegen die Niederlande im Viertelfinale der Europameisterschaft im Fußball. Wir hörten zum Thema Nationalismus im Fußball die Ethnologin Irene Götz, Professorin am Institut für empirische Kulturwissenschaften und europäische Ethnologie an einer der besten Unis der Welt, darf ich immer gerne sagen, der Uni München. Frau Götz, danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank Ihnen.
Die nächste Studie macht mir Kopfzerbrechen, denn da wollten Wissenschaftler in Finnland rausfinden, ob Depressionen ansteckend sind. Nun kann man das verstehen, dass die Finnen darüber nachdenken in einem Land, in dem, soweit ich weiß, immer noch sehr viel getrunken wird und wo es im Winter nur selten überhaupt mal hell wird. Der Winter dauert sehr viel länger da. Aber was soll das? Depressionen ansteckend kann ja eigentlich gar nicht sein. Bei psychischen Störungen gibt es zwar keine Viren, die einen anstecken können damit, aber was genau soll das Ansteckende sein? Und deswegen haben wir diese, wie ich finde, doch so Studie, an der man zweifeln sollte, einfach mal weitergegeben an einen der größten Skeptiker unter den Forschern überhaupt.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen hoffentlich fröhlichen und nicht depressiven guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
Ja, gleich, was man sieht ja, wenn sogar Massive Attack hier so Ups holen und fröhlich sein kann, dann können wir das auch.
Dann
ja.
Können wir das auch, ganz genau. Also, du hast schon gehört, ich stehe dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber, obwohl es ja eine Riesenstudie ist, die die da durchgeführt haben in Finnland. Was haben die genau gemacht?
Genau, es ist tatsächlich die größtmögliche Studie. Sie haben nämlich tatsächlich alle Informationen, die überhaupt verfügbar sind, von allen Finninnen und Finnen genommen, die zwischen 1985 und 1997 geboren wurden, haben dann geschaut, in welche Schulen die gehen. Das ist wichtig jetzt. In Finnland wird die Schule hauptsächlich zugewiesen, je nachdem, welche seine nächste Schule ist. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass man sich das aussuchen kann und auch eine weiter entfernte Schule nehmen kann. Mhm. Haben alle Schulklassen aussortiert mit weniger als 10 Schüler und Schülerinnen oder mehr als 40 Schülerinnen und Schülern und haben dann mal geschaut, also das Anfangsalter dieser Studie ist so 16 Jahre, bei Kindern darf man das nicht machen, da sind die Studien verboten, und haben dann bei über 713.000 Menschen geguckt, ob sich, wenn Menschen mit psychischen Krankheiten, die ab dem Alter von 16 festgestellt werden dürfen, in der Schulklasse sind, ob dann in diesen Schulklassen mehr psychische Krankheiten auftreten. Und die Studie ist deswegen eigentlich ganz gut, nicht nur, weil sie so riesengroß ist, sondern weil natürlich auch alles jetzt kontrolliert werden konnte. Welches Geschlecht haben die Leute, was verdienen die Eltern, in welcher Region von Finnland findet das statt, welche psychischen Krankheiten haben die Eltern? Das wird in Finnland alles in Datenbanken aufbewahrt. Wie groß ist die Schulklasse? Das konnte jetzt alles geprüft werden, ob es irgendwie was damit zu tun hat. Und wie du schon angedeutet hast, am Anfang, also das nennen die Ninth Grade, also sozusagen der 9. Klasse, bei denen in Finnland, hatten 7% aller Schülerinnen und Schüler eine psychische Erkrankung, die festgestellt war ärztlich. Und dann wenig später stellte sich raus, dass immer dann, wenn mindestens ein Mitschüler oder Mitschülerin eine psychische Krankheit in der Klasse hat, dann hat man eine 5% erhöhte Chance, dass das dann später mindestens einer der anderen Schüler hat. Und das wird noch mehr. Es kann sogar so weit gehen, oder es geht sogar so weit, dass wenn man nicht nur in den ersten Wochen und Monaten guckt, sondern in den ersten Jahren, dass dann bis zu 22% der Mitschüler und Mitschülerinnen auch eine psychische Erkrankung haben. Und zwar nach Korrektur aller Einflüsse. Also nachdem man alles rausgerechnet hat, also wie gesagt, was die Eltern verdienen und was ich vorhin alles aufgezählt habe, wo diese Leute leben. Hm. Das heißt, das ist ein eindeutiges Ergebnis. Und jetzt hast du natürlich schon richtig gefragt, wie zur Hölle kann das sein? Und dazu gibt es eine wie ich finde, recht menschliche und vernünftige Erklärung. Und zwar nennt man das, das ist die soziale Ansteckung. Also natürlich schwingen Leute, so nennt man das mit, also jetzt außer zum Beispiel Autisten, Autistinnen nicht, aber viele andere machen das. Die schwingen sozusagen mit ihren Freunden, Freundinnen, Klassenkameraden, Klassenkameradinnen mit, die sie sich ja nicht aussuchen können in Finnland, das ist ja wichtig. Und was dann passieren kann, ist, dass sie einfach, also dann würde man denken, okay, jetzt ist es wirklich wie eine Ansteckung durch ein Virus, aber nein, ist es nicht, sondern sie sprechen mit den Personen, erfahren etwas über psychische Krankheiten, können etwas darüber lernen und dann gehen sie eher zum Arzt oder zur Ärztin, wenn sie ähnliche Auffälligkeiten haben. Das heißt, es ist eigentlich, vermutlich ist es einfach nur etwas Gutes, nämlich wenn man offen über etwas spricht, dann weiß man selber Bescheid, kann in sich selber hineinschauen und kann dann, falls es etwas ist, was für Arzt oder Ärztin interessant ist, zum Arzt oder Ärztin gehen und kann sich dann behandeln lassen.
Also ich bleibe hier misstrauisch, weil du hast zwar gesagt, dass sie in der Studie alle möglichen anderen Einflussfaktoren rausgerechnet haben, aber was ich da höre, ist, wenn die Kinder in Finnland alle auf die nächste Schule gehen, dann heißt das ja, dass die alle im Prinzip Nachbarn sind. Das heißt, die wohnen alle im selben Viertel, die wohnen alle im selben Dorf, im selben Stadtteil und so weiter und wachsen ja wahrscheinlich in Finnland auch unter sehr, sehr ähnlichen Bedingungen auf. Können diese Bedingungen nicht irgendwie damit zu tun haben? Warum sollte die Tatsache, dass es bei einem relativ früh diagnostiziert wird in meiner Klasse, dazu führen, dass ich es später auch kriegen kann?
Ja, wie gesagt, der Grund wäre, dass du einfach mehr Aufmerksamkeit dafür hast, was eine psychische Krankheit überhaupt ist und dann zum Arzt geht. Das heißt, darunter liegt die Aussage, es gibt halt eine relativ hohe Menge von psychisch erkrankten Menschen, die aber einfach nicht diagnostiziert sind. Aber sobald jemand diagnostiziert wird, setzt man sich damit auseinander, lernt das und kann dann selber mal prüfen lassen mit einer international einheitlichen Feststellungsliste. Also das wird nicht irgendwie gemacht durch Meinung, sondern da gibt es ganz, ganz spezielle Verfahren, die weltweit gleich sind, ob man selber eine psychische Erkrankung hat. Und was du gesagt hast, dieses gleiche Aufwachsen und sowas, das wurde auch rausgerechnet, weil sie haben mal geschaut, wie viele Menschen überhaupt zufällig eine unerkannte psychische Erkrankung haben könnten und wie das in ganz Finnland verteilt ist und haben dann geschaut, ob es vielleicht da irgendwelche zufälligen Häufungen gibt, weil in irgendeiner Region, es könnten ja auch erbliche Einflüsse sein, irgendwelche erblichen Einflüsse vorwiegen, aber das war auch nicht der Fall.
Aber Marc, was hat das denn jetzt für Folgen? Heißt es dann, wenn mir jetzt einer erzählt, übrigens, ich habe eine Depression und zwar die und die Gründe und so weiter und das und das und das passiert da, soll ich das, du erzähl mir bitte nichts davon, weil irgendwie das könnte mich anstecken?
Ja, genau, da hast du recht, du sollst das Gegenteil machen. Du solltest ein guter Freund oder eine gute Freundin sein, den Personen zuhören, helfen, wo du helfen kannst. Man kann aber bei psychischen Erkrankungen selber jetzt nicht sehr viel helfen. Das bedarf einer psychologischen oder psychiatrischen oder ärztlichen Einwirkung. Mhm. Und dann könntest du aber, wenn du jemanden kennst, entweder dich selber oder jemanden deiner Umgebung, der ähnliche Zeichen zeigt, die das Leben vielleicht weniger angenehm machen, dann könntest du sagen, hör mal, ich kenne da jemanden, der hat so ähnliche Zeichen, vielleicht lässt du dich einfach mal untersuchen und dann könnte es dir vielleicht durch eine Behandlung hinterher besser gehen. Also nicht zuhören, sondern sehr gut zuhören und einfach ein guter Freund oder eine gute Freundin.
Ach, das ist schön. Das versöhnt mich wieder. Lieber Marc, vielen Dank. Schönes Wochenende. Ne? Gruß nach London. Tschüss.
Ciao. Bye, bye.
Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1. Die Profis.
Wussten Sie, wie man das Alter eines Planeten bestimmen kann? Ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht. Bei Bäumen ist das klar, da sind die Baumringe an der Schnittfläche das Entscheidende. Bei Planeten helfen den Planetenforschern offenbar die Anzahl der Krater weiter. Also die Menge der Meteoriteneinschläge kann Auskunft geben über das Alter eines Planeten. Nur, wie geht das? Ich meine, wie zählt man sowas? Fragen wir eine Seismologin, die gerade dazu eine Studie veröffentlicht hat, Dr. Geraldine Zennhäusern von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Frau Zennhäusern, guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen.
Diepel übersetzt ihre Studie mit einer Schätzung der Einschlagrate auf dem Mars anhand von Statistiken über sehr hochfrequente Marsbeben. Und ich denke, wow, das ist Science Fiction. Was genau haben Sie gemacht?
Es gibt eine Klasse von Marsbeben, die diese sehr hochfrequenten oder auch very high frequency Marsbeben. Die haben wir aufgezeichnet mit dem InSight-Seismometer und die haben Eigenschaften, die mit Meteoriteneinschlägen in Verbindung gebracht werden können, also ihren Frequenzgehalt und ihre räumliche Verteilung. Und die haben wir analysiert und daraus eine Einschlagsrate für den Mars berechnet.
Was genau wollten Sie herausfinden?
Wir wollten herausfinden, wie hoch die Einschlagsrate des auf dem Mars ist und ob die aus den seismischen Daten gleich hoch ist, wie man aus Satellitenbildern vorher bestimmt hat.
Sie haben dann herausgefunden, dass es auf dem Mars nahezu täglich zu Meteoriteneinschlägen kommt. Warum trifft es gerade den Mars? Ich meine, auf der Erde sind solche Einschläge eher selten, ne?
Zum Glück für uns. Die Erde wird geschützt von der sehr dichten, also relativ dichten Atmosphäre, die wir haben. Auf dem Mars ist die Atmosphäre nur etwa 1% so dicht wie auf der Erde und daher fallen sehr viel mehr Meteoriten auf die Oberfläche.
Und die sind gar nicht mal so klein, die können die Größe eines Basketballs im Schnitt so erreichen. Löst denn jeder Einschlag auch ein kleines Marsbeben aus?
Ja, das ist so. Die Aufzeichnung hingegen ist etwas schwieriger. Das hängt davon ab, wie die lokalen Windbedingungen sind und ob wir nahe genug an dem Krater sind oder auch wie groß das der Krater ist. Aber jeder Einschlag löst ein Beben aus. Ja.
Also als ich zuletzt nachgeguckt habe, haben ja auf dem Mars noch keine Menschen gelebt. Wo stehen denn dann die Messgeräte?
Die NASA-InSight-Mission lief während 4 Jahren, also 4 Erdjahren. Und das war die erste Mission mit einem Seismometer auf dem Mars. Der Seismometer wurde vom Roboterarm auf die Oberfläche gestellt und hat sozusagen remote uns die ersten seismischen Daten geliefert.
Wissen Sie nun, wie alt der Mars ist? Können Sie das anhand dieser Daten errechnen?
Wir haben das nicht weitergeführt, das genaue Alter, aber da es nun scheint, dass die Einschlagsrate deutlich höher ist, als wir ursprünglich angenommen haben, sollten die Oberflächen jünger sein, als wir bisher angenommen haben.
Nun kennen wir also die Einschlagrate auf dem Mars, dank Ihrer Studie. Was machen wir jetzt damit?
Das ist unter anderem auch wichtig für zukünftige Marsmissionen. Also man muss bei Space-Missionen eigentlich immer alle Gefahrenquellen möglichst kennen und auch möglichst genau wissen, wie hoch ist die Gefahr dadurch. Und da wir nun eine 5-fach höhere Rate haben, muss das natürlich in zukünftige Missionsdesigns einbezogen werden.
Aber warum sind Sie nicht einfach ins Kino gegangen und haben Der Marsianer geguckt mit Matt Damon? Hätten Sie gewusst, wie gefährlich es ist, auf dem Mars zu leben?
Genau, das wäre einfacher gewesen.
Sie haben den Roman, haben Sie gelesen, ne?
Genau.
Also ich würde da nicht wohnen wollen auf dem Mars, jetzt erst recht nicht nach dieser Studie von Dr. Geraldine Sennhäusern von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Ihrem Marsradio.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Giraffen haben ein 30-mal höheres Risiko, vom Blitz getroffen zu werden. Der Blitz schlägt immer an der höchsten Stelle ein. Das haben wir schon als Kinder gelernt. Aber gilt das auch für Tiere? Bis zu 5 Meter hoch kann eine Giraffe werden. Das höchste Tier der Welt. Ganz genaue Statistiken zu ihrem Ableben gibt es nicht. Aber immerhin, zwischen 1996 und 2010 wurden 5 Giraffen vom Blitz getroffen und starben. Das klingt zwar nach sehr wenig, aber es gab in dieser Zeit auch nur etwa 140.000 Giraffen auf der Welt. Demnach kommen 0,003 Todesfälle durch Blitzschlag auf 1.000 Giraffen pro Jahr. Und das sind genau 30-mal mehr als die Todesfälle durch Blitzschlag bei Menschen.